diese Netzkosten gerade im Griff zu halten, bedeutet das natürlich, dass wir das Netz besser auslasten müssen. Denn in der Natur der Netze liegt es, dass es zu Spitzenzeiten eng ist, diese Spitzenzeiten aber eben nur wenige Stunden im Jahr betreffen.
Lasst uns doch gerne, dass wir erfahren, was jetzt läuft, nutzen, um schon frühzeitig anzufangen, am System was zu ändern. Heute ist es ja so, ich kriege ja kein Preissignal und dementsprechend auch keine Erlöse dahinter. Das heißt, alles, was wir tun heute mit Einschränkungen, sind ohne Ausgleich und gehen hier schon aus unserem Business Case raus. Ein einfaches Prinzip, dass wir sagen, wer belastet, zahlt und wer entlastet, sollte belohnt werden. Dass mir hier vor allem die tatsächliche Netzwirkung auch widerspiegelt und die Entgelte dann auch entsprechend so anfallen.
Und dass diese Speicherkosten einfach so viel geringer sind als noch vor 3-5 Jahren, das ist eine Riesenchance fürs System. Aber genauso wichtig ist es, dass es richtig integriert ist, dass einfach auch diese Vorteile beim Kunden am Ende ankommen können.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lechner, Redakteurin bei PV Magazine. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für die Energiewende von enorm großer Bedeutung ist. Es finanziert das Rückgrat unseres Stromsystems, nämlich das Netz selbst. Und es ist allein durch die verschiedenen Möglichkeiten, es zu vermeiden oder zu verringern, ein wichtiger Motor für den Ausbau der erneuerbaren Energien und weiterer wichtiger Technologien wie Batteriespeicher und Elektrolyseure. Die Rede ist natürlich von den Netzentgelten, die wir alle mit unserem Strompreis bezahlen. Als Haushaltskunde sind das in diesem Jahr etwa 28% unserer Stromkosten, die Sie als Netzentgelt bezahlen. Warum das so viel ist, welche Änderungen es künftig geben könnte und welche Auswirkungen eine Neuregelung der Netzentgelte vor allem auf die Installation neuer, flexibler Verbraucher haben könnte, das will ich heute besprechen. Dazu begrüße ich ganz herzlich im Podcast Ladies First Christina Hepp. Sie ist Director of Strategy bei Green Flexibility, dem Initiativpartner des heutigen Podcasts. Dem Unternehmen, sagt es ja schon im Namen, geht es darum, Flexibilität für grüne Energie anzubieten. Und das sind derzeit vor allem Großspeicher im Netz, die am Strommarkt handeln. Und obwohl Green Flexibility selbst ja recht jung ist, sind viele der Akteure, wie zum Beispiel der Gründer und Geschäftsführer Christoph Ostermann, schon seit 20 Jahren in der Branche. Auch Christina Hepp haben Sie bei uns schon gehört und ich freue mich sehr, dass sie wieder dabei ist. Hallo Frau Hepp.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei bin.
Als weiteren Experten für Netzthemen begrüße ich Andreas Jahn. Er arbeitet am Regulatory Assistance Project als Senior Associate. In diesem Projekt befassen sich internationale Expertinnen und Experten mit der langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit des Energiesektors. Und sie bieten technische und politische Unterstützung, zum Beispiel bei Regulierungs- und Marktstrategien. Hallo Herr Jahn, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo Frau Lechner, hallo Frau Hepp. Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen heute über Netzentgelte und Agnes. Agnes ist dabei kein Frauenname, sondern eine dieser freundlichen Abkürzungen, hinter der sich ganz viel verbirgt. In diesem Fall steht es für das Verfahren zur Festlegung einer allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom, das die Bundesnetzagentur ins Leben gerufen hat. Ich würde sagen, wir fangen langsam an und gehen dann in die Tiefe. Herr Jahn, warum ist das Thema Netzentgelte gerade jetzt so wichtig?
Netzentgelte und die Netzkosten sind deshalb wichtig, weil es A, natürlich, wie Sie schon, vorhin schon gesagt haben, einen signifikanten Teil an unserer Kundenrechnung ausmacht und zum anderen natürlich auch, dass wir die Transformation noch weiter vor uns haben. Das heißt, wir haben noch enorme Investitionen zu tätigen ins Netz und diese Investitionen schlagen sich natürlich irgendwie auch in höhere Kosten um oder durch. Das heißt, wir müssen diese Netzkosten tragen. Und die Verteilung der Netzkosten hat natürlich wiederum Auswirkungen auf die Nutzung und damit auch auf den Ausbau, den notwendigen Ausbau. Das heißt, je besser wir das ganze System adressieren, mit desto geringeren Kosten können wir auch hinkommen. Das ist eben eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und man muss sagen, das ganze Netzentgeltsystem, was wir heute haben, das ist schon sehr alt. Das ist 2005 maßgeblich etabliert worden und seitdem nicht grundsätzlich novelliert worden. Das heißt, und auf der anderen Seite A, haben wir neue EU-Regularien, die umgesetzt werden müssen. Und zweitens ist hinzugekommen, dass die Bundesnetzagentur jetzt auch die Zuständigkeit hat für die Netzentgelte. Das ist in der Vergangenheit in Deutschland nicht der Fall gewesen. Das heißt, die Regierung hat das quasi festgelegt oder zum Teil auch mit Zustimmung des Parlaments. Das heißt, das läuft faktisch jetzt aus und die Bundesnetzagentur muss über Festlegung diese Lücke schließen. Aber diese Lücke eben zu schließen unterhalb oder mit einer neuen Systematik, das heißt, die Netzkosten neu zu adressieren. Und ich würde sagen, mal mit der Hoffnung, dass wir mit weniger Ausbau hinkommen als das, was wir in manchen Szenarien faktisch sehen.
Aktuell betragen die Netzkosten pro Jahr etwa 30 Milliarden Euro. Wie viel könnten denn schätzungsweise durch den Ausbau des Stromnetzes noch hinzukommen? Geben die Szenarien uns da eine Antwort?
Wenn wir die Netzausbaukosten annehmen fürs Offshore-Netz, für das Onshore-Netz, Übertragungsnetz und die Verteilnetze zusammen, ja, dann gibt es Zahlen, die 700 Milliarden Ausbaukosten veranschlagen. Und das ist natürlich enorm.
Das heißt, wenn wir jetzt jährlich ungefähr 30 Milliarden an Netzkosten haben und jetzt über die nächsten 20 Jahre nochmal 700 Milliarden vielleicht zusätzlich aufbringen müssen, kann man sich ja ausrechnen, dass die Netzkosten wahrscheinlich so sich verdoppelt müssten eigentlich, oder?
Dieser Ausbaukosten, ja, wie Sie sagten, wenn man das runterrechnet und das 30 Milliarden im Jahr sind, heißt das mehr oder weniger, je nach der Verteilungsfunktion, wer diese Kosten trägt, dass das ja durchaus zu einer Verdopplung der Entgelte führen könnte. Und da müssen wir sagen, muss das sein? Oder wie lässt sich letztendlich auch die Energiewende denn dann besser im Griff behalten? Wir haben bei den Erneuerbaren schließlich auch schon häufig dran rumgetüftelt, dass wir dort bessere kostenreflektierende Maßnahmen geltend machen. Und das ist genau diese Aufgabe, die im Netzbereich auch besteht. Also die EU-Richtlinien sagen und damit letztendlich auch das deutsche Gesetz, dass diese Kosten reflektierend an die Nutzer ausgekehrt werden soll. Und dann ist schon die Frage, wer sind denn die Nutzer? Nur die Verbraucher oder auch zum Beispiel Erzeuger, auch Speicher? Und da sind wir genau in der heutigen Diskussion.
Wer zahlt für was? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Wenn wir denn die Kosten alle auch verteilen müssten, lassen sich die Ausbaukosten aber vielleicht noch reduzieren?
Um diese Netzkosten gerade im Griff zu halten, bedeutet das natürlich, dass wir das Netz nach Möglichkeit besser auslasten müssen. Denn in der Natur der Netze liegt es, dass es zu Spitzenzeiten eng ist, diese Spitzenzeiten aber eben nur wenige Stunden, manchmal im Jahr, betreffen. Das heißt, wenn wir zusätzliche Energiebedarfe zu anderen Zeiten mit dem gleichen Netz befriedigen können, heißt das, wir brauchen das Netz gar nicht ausbauen. Wenn wir natürlich neue Bedarfe auf die Spitzen oben drauf satteln, bedeutet das, dass wir mehr Infrastruktur brauchen, aber gar nicht großartig mehr Kilowattstunden damit transportieren. Das heißt, Flexibilität in der Nutzung und in der Bepreisung des Netzes ist ein Schlüssel, um dahin zu kommen, dass wir einfach nicht diese eingangs genannten Kosten sehen sollten, hoffentlich.
Die Bundesnetzagentur will also Flexibilität fördern und die Netzentgelte entsprechend gestalten. Wie läuft das Verfahren ab und wann können wir damit Ergebnissen rechnen?
Das Verfahren selbst bei der Bundesnetzagentur sieht dementsprechend aus, dass die Bundesnetzagentur erstmal ein Diskussionspapier vorgelegt hat im Frühsommer dieses Jahres, einen ersten Workshop durchgeführt hat, jetzt beschlossen hat noch, dass industrielle Sonderentgelte in diesen ganzen Agnes-Prozess mit integriert werden sollen, die vorher als separates Verfahren waren. Das heißt, da gibt es weitere Workshops. Jetzt sollen einzelne Themenpapiere über den Winter veröffentlicht werden, diskutiert werden. Und dann soll es im nächsten Jahr in Festlegungsentwürfe resultieren, die dann natürlich auch nochmal wieder diskutiert oder konsultiert werden, bevor dann entsprechend Festlegungen irgendwann vielleicht Ende nächsten Jahres dann die ersten kommen und die vollständigen wahrscheinlich dann eben erst in 27 da sind. und sowieso erst in 28, 29 dann Wirkung entfalten sollen. Das ist also ein relativ langer Zeitraum, aber da einfach Grundsätze festgelegt werden müssen, ist es durchaus gut und richtig, dass wir uns entsprechend die Zeit dafür nehmen, denn wir wollen das System ja nicht wieder in 2-3 Jahren ändern, sondern es soll die Transformation durch nach Möglichkeit entsprechend halten.
Es gibt ja viele verschiedene Netznutzer, die halt auch unterschiedlich mit Netzgebühren belastet sind. Ja, es gibt da die Erzeuger, es gibt die Haushaltskunden, es gibt diese riesigen Großverbraucher, die dafür belohnt werden aktuell noch, dass sie praktisch ihren Stromverbrauch möglichst gleichmäßig über das ganze Jahr immer verbrauchen. Wir wollen uns heute mal natürlich auf die erneuerbaren Erzeuger, aber auch auf die Batteriegroßspeicher konzentrieren, weil die ja auch jetzt eine wichtige Gruppe werden im Stromnetz. Ja, die bieten ganz viel Flexibilität. Wie werden denn Batteriegroßspeicher heute bei den Netzentgelten behandelt, Frau Hepp?
Die Batteriegroßspeicher sind ja heute von den Netzentgelten befreit. Das ist im ENWG festgehalten, dass ein Speicher, der vor August 2029 ans Netz in Betrieb geht, dass dieser dann auch 20 Jahre lang von den Netzentgelten befreit ist. Das ist für uns gerade, sage ich mal, eine super Sache im Sinne, wenn wir die heutige Netzentgeltsystematik hätten, wären viele der Projekte kaum wirtschaftlich darstellbar. Das heißt, es hilft uns, den Business Case, den Batteriegroßspeicher mit sich bringt, zu verwirklichen und dass auch private Investitionen ohne eine Förderung in diese Technologie möglich sind. Die Befreiung kommt ja auch ein Stück weit aus dem Grund, dass man sagt, die Speicher, die verschieben ja letztendlich nur Energieflüsse, dass man hier nicht den Strom vom Netz nimmt und selber verbraucht, sondern dass man ihn zeitlich, wenn zum Beispiel vielleicht zu viel Sonne scheint oder zu viel Wind weht, aber nicht genügend Verbrauch da ist, dass der Speicher diesen aufnimmt und dann später wieder abgibt. Wir beschäftigen uns auch sehr mit dem Thema, weil es aktuell für uns keine langfristige Regelung in dem gibt, weil die Zeitschiene Richtung 2029 natürlich enger wird. Der Prozess ja aktuell läuft und erst gestartet ist, dass wir drauf schauen, was kommt denn da auf uns zu, dass wir auch eine Planbarkeit haben, mit der wir rechnen können, womit wir dann auch weiterhin die Speicher ausbauen können, die ja auch notwendig für die Energiewende sind.
Ja, diese Regelung, dass die Batteriegroßspeicher befreit sind, die wurde ja auch erst aufgenommen, weil die ja praktisch gar keinen richtigen Slot hatten, sag ich mal, in dem Energiewirtschaftssystem, weil sie waren ja Verbraucher einerseits, andererseits gelten sie auch wie Erzeuger, weil sie ja auch mal einspeisen. Und insofern ist es ja ganz schön, dass man erstmal eine kurzfristige, schnelle Regelung da gefunden hat, damit die erstmal sozusagen einen Markthochlauf haben können. Aber wenn Sie sagen, Sie müssen jetzt bis 2029 ans Netz gegangen sein, ist das ein Planungshorizont, der noch realistisch ist, also für Projekte, die jetzt noch nicht gestartet sind?
Das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Spannungsebene und auch was für eine Größenordnung ich plane, weil je größer das Projekt wird, desto komplexer auch die Baugenehmigungen, weil wir hier oft dann größere Umweltstudien machen müssen, um sicherzugehen, dass wir hier auch keine Vögel oder keine anderen Tiere stören mit dem Speicherprojekt. Das heißt, es geht noch, aber die Zeitschiene wird immer enger, da die meisten Projekte von der Initiierung bis zum Bau rund 2 Jahre, würde ich jetzt mal für den Markt, hängt natürlich auch von anderen Stakeholdern immer ab, wie schnell ich auch Rückmeldungen bekomme. Das heißt, wir können das nicht alles beeinflussen. Das heißt, hier im Markt ist natürlich auch eine Unsicherheit, weil dieses Zeitfenster einfach immer enger wird, wo viele auch sagen, wir haben nur noch ein paar Monate, bis dieses Zeitfenster geschlossen ist und ich dann keine neuen Projekte mehr initiieren kann, weil ich nicht weiß, was kommt und die Banken natürlich die Fremdkapitalfinanzierung, die man noch mit dazu bringt, auch ganz genau darauf schauen, wie die Preise sich entwickeln, weil unser Geschäftsmodell komplett einem Marktrisiko ausgesetzt ist. Wir haben ja heute keine Förderung. Das heißt, die Frage, die nach 29 ist natürlich sehr präsent und deshalb ist eher im Markt gerade, wir haben noch ein paar Monate Zeit und dann ist das Fenster auch erstmal zu.
Aber Herr Jahn hatte ja schon diesen Zeitablauf oder die Timeline so ein bisschen skizziert. Passt das noch oder bis wann bräuchten Sie eigentlich zumindest mal so eine Idee, wie es nach 2029 weitergehen könnte?
Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn die Zeitschiene, wie sie vorgelegt ist, so eingehalten wird, dass man bis Ende nächsten Jahres da eine Sicherheit hat, was für Prämissen und was kommt, dass das für uns ausreichend wäre. Wenn sich das weiter nach hinten schiebt und man vielleicht erst Mitte oder Ende des darauffolgenden Jahres, dann wird es eng und schwierig. Aber ich würde mal sagen, wenn die Timeline so eingehalten wird, und da ja auch zwischenzeitlich mal Updates und Vorschläge kommen, dass man ja auch Klarheit bekommt, in welche Richtung bewegen wir uns denn.
Also Sie verfolgen ja wahrscheinlich die Diskussion um die Netzentgelte sehr intensiv, im Gegensatz zu dem Rest der Welt. Was würden Sie sagen, haben die Batteriespeicher aktuell in der Diskussion um die Neugestaltung da eine Sonderrolle? Werden die besonders betrachtet?
Ja, wir können sagen, Speicher werden besonders betrachtet. Das kommt natürlich einfach erstmal daher, dass sie heute gesondert betrachtet werden. Das heißt, Speicher zahlen keine Entgelte und sind auch dauerhaft erstmal damit befreit, wenn sie dann entsprechend bald angeschlossen werden. Andersrum haben wir heute, dass der Verbrauch alle Kosten trägt und es gibt sogar eine Regelung vermiedene Netzentgelte. Das heißt, dass Erzeugung, dezentrale Erzeugung sogar Gelder vom Netz bekommt, wenn eine theoretische Netzentlastung dahinter steckt. Das heißt, wir denken erstmal alles in dem Agnes-Prozess neu. Wer zahlt für was? Das heißt, die Verbraucher, aber für wahrscheinlich eben auch Einspeiser, die das guckt sich die Bundesnetzagentur gerade auch an, aber wahrscheinlich auch Speicher werden Netzkosten mittragen müssen. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, für was und wann und wo werden Entgelte denn zukünftig denn dort fällig? Denn es geht letztendlich ja darum, dass das Netz auch eine besondere die Speicher eine besondere Funktion haben. Das heißt, die Speicher können eben das Netz entlasten. Das heißt, sie müssen nicht nur vielleicht zahlen, wenn sie das Netz belasten, sondern wenn eine Netzentlastung vorliegt, kann man das natürlich auch umdrehen und sagen, dann kann der Speicher etwas vom Netz bekommen, weil es günstiger ist, diesen Speicher zu benutzen, anstatt eben das Netz auszubauen.
Auch die Bundesnetzagentur, denke ich mir, die ist ja da wahrscheinlich im Zwiespalt. Ja, einerseits haben sie diese Steuerungsfunktion durch die Marktpreise, die aber ja deutschlandweit gegeben ist. Andererseits haben sie die Bedürfnisse der Verteilnetzbetreiber und der mittleren Mittelspannungsebene und vielleicht auch noch sogar der Übertragungsnetzbetreiber, die alle da berücksichtigt werden wollen. Gibt es denn in der derzeitigen Diskussionsvorlage dazu schon handfeste Vorschläge, wie man das unter einen Hut bringen könnte?
Wirklich konkret gibt es dazu noch keine Vorschläge, wie jetzt so etwas ausgestaltet werden kann. Also die Bundesnetzagentur spricht erstmal von dynamischen Entgelten. Das heißt, dass wir da natürlich einfach auch kurz oder kürzerfristig einfach die Netzbelastung berücksichtigen müssen. Das wird sicherlich dann auch für die Speicher an der Stelle gelten. Wie das dann aber ausgestaltet werden muss über die einzelnen Spannungsebenen, das ist letztendlich noch nicht klar. Es ist aber ersichtlich, dass es nicht ausreichen wird, wenn wir ein solches dynamisches Netzentgelt für die Niederspannung denn heranführen oder benutzen, darüber aber die vorgelagerten Spannungsebenen vergessen oder nicht berücksichtigen. Das kann dann eventuell auch nach hinten losgehen und Netzbelastungen in den höheren Spannungsebenen erhöhen, obwohl wir sie in der niedrigeren oder in der untersten vermeiden. Das heißt, diese Systematik ist noch nicht so richtig ersichtlich, aber es wird eine gewisse Komplexität haben, das einzuführen, so dass wir wirklich dem System an der Stelle gerecht werden können. Deshalb ist es dort spannend, was die Bundesnetzagentur dann vorlegen wird, genau für Speicherentgelte und dynamische Entgelte, wie das Ganze denn aussehen kann.
Wie sehen Sie das, Frau Hepp? Ich meine, es gibt ja, wie Herr Jahn gerade sagte, verschiedene Optionen, wie man diese Netzengpässe auch adressieren kann. Würden Sie lieber so ein offenes Anreizsystem haben, so sage ich mal dynamische, zeitvariable Netzentgelte oder lieber ein Produkt wie die Primärregelleistung oder Sekundärregelleistung, auf die man dann bieten kann?
Das ist eine sehr gute Frage, wo ich heute gar nicht sagen würde, ich hätte eine Präferenz für das eine oder andere, außer dass ein Markt natürlich sich immer effizienter regelt, als vielleicht eine Berechnung, die am Vortag erfolgt. Also wenn ich da auch ein Produkt habe, worauf ich agieren könnte, wäre das natürlich der Wunsch, weil es auch leichter ist in der Nachvollziehbarkeit eventuell. Was ich aber bei den Netzentgelten sagen würde, wir haben ja aktuell jetzt die Chance, schon jetzt was zu ändern, weil das Problem ist ja, dass wir heute einfach gar keine Signale haben, die uns Richtung eine netzdienliche Fahrweise und alles, was wir heute schon tun, um uns möglichst systemgerecht zu verhalten, bei uns erstmal einen Nachteil mit sich bringt, den wir auch, sag ich mal, gerne in Kauf nehmen, weil wir ja Teil der Lösung sein wollen und nicht weitere Probleme verursachen. Das heißt, lasst uns doch gerne das Verfahren, was jetzt läuft, nutzen, um schon frühzeitig anzufangen, am System was zu ändern, wie Herr Jan schon gesagt hat, dass es auch zukunftsfähig wird. Und für uns ist bei den Netzentgelten, sag ich mal, ein einfaches Prinzip, dass wir sagen, wer belastet, zahlt und wer entlastet, sollte belohnt werden. Dass mir hier vor allem die tatsächliche Netzwirkung auch widerspiegelt. Und die Entgelte dann auch entsprechend so anfallen und man hier dann auch mit den richtigen, sag ich mal, oder nachvollziehbaren Definitionen von netzdienlich und neutral auch hier diese gut integrieren kann, weil wir auch sagen, eine Netzneutralität hat ja schon ein berechtigtes Dasein, weil ich hier mich so verhalte von meiner Fahrweise, dass ich keine zusätzliche Kosten verursache. Das heißt, in dem Fall würde ich einfach keine Entgelte zahlen und wenn ich netzdienlich fahre, wir sagen, das heißt, ich spare sogar Netzkosten ein, weil ich mich so verhalte, dass ich auch dem Netz entgegenkomme, dass ich dann sogar belohnt werde.
Okay, Frau Hepp sagt, die Batteriespeicher können gleichzeitig den Bedürfnissen des Netzes entgegenkommen und sich am Strommarkt optimieren, wenn sie die entsprechenden Signale kriegen. Aber das würde natürlich die Antwort auf die Frage, was kostet Strom, gerade heute an diesem Ort zu dieser Zeit schon sehr kompliziert machen. Ist das wirklich nötig?
Ja, in der Tat. Das hört sich erstmal relativ kompliziert an. Wenn wir dynamische Netzentgelte haben, die auch noch einfach von der Örtlichkeit abhängen, dazu eben ein Großhandelspreis, der natürlich auch noch entsprechend hin und her schwankt. Ja, aber man muss sagen, letztendlich haben wir eben zwei Komponenten, um die es geht, die wir beide berücksichtigen müssen, wenn wir ein kosteneffizientes Gesamtsystem haben wollen. Das heißt die Erzeugung und wie weit wir denn die Erzeugung über die Infrastruktur einfach auch zum Verbraucher bringen können. Also das Netz. Es gibt Systeme, da bringt man beides über ein Marktpreissignal zusammen, also über einen Knotenpreis oder nodales Preissystem, vielleicht auch Preiszonen. Die sind aber in der deutschen Debatte leider nicht auf der Tagesordnung. Das heißt, wir haben einfach erstmal diesen Großhandelspreis, der für ganz Deutschland gilt und müssen uns jetzt noch überlegen, wie kriegen wir die Infrastruktur, die einfach letztendlich etwas beschränkt ist, nicht grundsätzlich, aber eben zu manchen Stunden an manchen Orten, wie kriegen wir diese Preissignale auch noch da rein? Die brauchen auch entsprechend also diese Dynamisierung, die da drin steckt. Und das Ganze wird dadurch dann natürlich letztendlich für ein Signal für Speicher, für Erzeuger vielleicht, auch Erzeuger mit Speichern oder auch die Verbraucher entsprechend zu bestimmten Zeiten mehr oder weniger zu verbrauchen.
Das heißt aber auch, Großspeicher brauchen diese Signale und diesen finanziellen Anreiz, um sich tatsächlich netzdienlich zu verhalten?
Absolut würde ich zustimmen, dass Speicher ja heute auf Preissignale reagieren, die vorhanden sind. Das heißt, es ist immer eine Aggregation dessen, was in Deutschland auf der Erzeugungsseite, auf der Verbrauchsseite, aber auch auf der Netzseite Richtung Engpässe passiert. Das heißt, wir bekommen ja gar kein Signal, wenn wir jetzt auf die unteren Ebenen runtergehen oder auf einen lokalen Standort, was genau denn an diesem Standort sinnvoll wäre oder ob gerade ein Engpass läuft. Wir bei uns gehen ja sehr aktiv mit Netzbetreibern ins Gespräch, auch über unser Regiolink-Modell, um genau diese Feinheiten nachzujustieren oder zumindest eine Lösung zu finden, wo man in dem heutigen Rahmen, wo kein Signal kommt, darauf Rücksicht zu nehmen. Weil heute ist es ja so, dass ich keinen Vorteil daraus im Sinne wirtschaftlich. Ich kriege ja kein Preissignal und dementsprechend auch keine Erlöse dahinter. Das heißt, alles, was wir tun heute mit Einschränkungen, sind ohne Ausgleich und gehen hier schon aus unserem Business Case raus, sage ich mal, und dem Netz entgegen, weil wir auch wissen, dass das Signal, so wie es heute ist, nicht 100% passt. Und wir es auch sehr begrüßen, dass in der Diskussion das Thema Flexibilität schon im Vordergrund steht und man auch über so Themen spricht wie einen netzdienlichen Anreiz und dass der auch sinnvoll wäre. Da kommt natürlich die Frage, wie genau wird das bewertet und was heißt es? Weil wir in unseren Gesprächen merken, dass es hier sehr unterschiedlich bewertet wird von einzelnen Netzbetreibern, weil es einfach keine einheitliche Definition gibt. Und das muss man natürlich auch in der Diskussion berücksichtigen und mit reinnehmen, dass wir hier dann auch eine faire Basis haben, dass jeder vom selben spricht, wenn wir über eine netzdienliche Fahrweise oder netzdienliches Verhalten sprechen.
Also netzbelastende Fahrweise kann ich mir jetzt gut vorstellen, netzentlastende Fahrweise auch, aber was ist eigentlich netzneutrale Fahrweise? Also wenn ich gar nichts mache mit dem Batteriespeicher, muss ich auch nichts bezahlen normalerweise, aber wie sieht neutral aus?
Genau, netzneutral ist ja vor allem heute, wenn wir über flexible Netzanschlussvereinbarungen sprechen und Vereinbarungen, die Fahrweise, die man da letztendlich auch definiert und festlegt. Netzdienlich ist aus unterschiedlichen Gründen in der rechtlichen Lage auch nochmal ein bisschen komplizierter. Aber bei netzneutral sprechen wir davon, wenn ich mich als Batteriespeicher in unserem Fall ans Netz anschließen möchte und eine gewisse Leistung beantrage, wird auf der anderen Seite natürlich in der Netzplanung erstmal davon ausgegangen, dass der Speicher immer diese volle Leiste fahren muss. Und da kann es sein, dass wenn das so wäre, dass in dieser Region an diesem Netzstrang die vorhandene Leistung schon überbucht wäre. Ergo, ich könnte mich als Speicher gar nicht anschließen, weil mir nicht immer zugesichert ist, dass diese Leistung auch da ist. Und von der Netzneutralität sprechen wir dann davon, dass der Speicher, wie er am Netz fährt und agiert mit den richtigen Signalen, so nie diese Überbuchung veranlässt. Das heißt, ich fahre immer so, dass ich in der Grenze bleibe, die vorhanden ist und optimiere am Ende des Tages die Infrastruktur, die schon da ist und verursache keinen zusätzlichen Netzausbau, also Kosten, die anfallen. Und wie gesagt, mit den Signalen, die richtig gesetzt werden, weil wir da natürlich auch Infos vom Netzbetreiber brauchen, weil wir nicht die Einsicht haben, wann ist denn eigentlich diese Überbuchung, wann findet die statt, dass wir da ein Signal bekommen von unserer Sicht am Vortag, dass da dann entweder auf Einspeise- oder Bezugsseite, das hängt immer ein bisschen davon ab, was an diesem Standort oder in diesem Netz ausschlaggebend ist für die Überbuchung, wenn mein Engpass ist, kann ja sein, dass ich eine sehr PV-Lastregion habe. Das ist natürlich vor allem dann im Sommer oder zur Mittagszeit, wenn sehr viel Sonne scheint und dann die PV-Anlagen auf Volltouren laufen. Das heißt, genau, ich verursache keinen Netzausbau, weil ich nie diese Überbuchung und entsprechend neutral fahre.
Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass, sage ich mal, der Netzbetreiber zwei verschiedene Leute hat, die da stehen und sagen, sie hätten gerne einen Netzanschluss. Ja, einmal der Großspeicher, der von den Netzentgelten befreit ist und einmal vielleicht ein Großverbraucher, der nicht befreit ist und der ordentlich Netzentgelte zahlen würde. Wie kann man sicherstellen, dass beide gleichermaßen fair behandelt werden und vielleicht sogar der Großspeicher, naja, nicht bevorzugt, aber dass er sozusagen für seine Netzdienlichkeit auch noch was, also dass er eine Chance hat in diesem System, Herr Jahn.
Ja, in der Tat. Das sind nicht alleine nur die Speicher- oder Großspeicher-Netzanfragen, die diesen Stau beim Netzbetreiber verursachen, sondern gerade eben auch noch die Verbrauchsanfragen. Das sind einmal industrielle Kunden, das sind aber auch private Kunden über Wallboxen. Und dann kommen noch zum Beispiel Schnellladestationen hinzu. Und wir sprechen an der Stelle überhaupt nicht über die Erzeugung. Die kommt auch auf der anderen Seite dazu. Die Frage ist, die Netzbetreiber haben in der Vergangenheit oder heute meist die Netzanschlüsse auch rausgegeben, indem sie alle Kapazitäten aufaddieren. Das ist natürlich nicht so richtig hilfreich, weil es natürlich Kapazitäten gibt, die sich ergänzen. Auf der Einspeiseseite sehen wir das über die Diskussion unter dem Begriff Überbauung von Kapazitäten. Das betrifft die Verbrauchsseite natürlich im gleichen Maß. Und Speicher sind an der Stelle natürlich, können eine Hilfe sein, wenn sie sich entsprechend verhalten und nicht eben eine Last. Das ist die Frage, wie kriegen wir das genau in die Systematik der Netzanschlüsse rein? Da sind die Netzbetreiber auch erst am Anfang, indem sie jetzt mit diesen flexiblen Anschlussbedingungen oder Verträgen
anfangen zu experimentieren. Die sollten natürlich mittelfristig vernünftig reguliert und standardisiert werden, dass es nicht einfach dort ein Bottleneck auch an Verhandlungen gibt, sondern eine Systematik, mit der wir mehr und schneller angeschlossen bekommen und genau die Speicher einfach ihren Vorteil dann auch ausspielen können und nicht einfach nur eine Cash-Cow für Einnahmen oder zukünftige zusätzliche Einnahmen des Netzes darstellen.
Frau Hepp, wollen Sie da noch was ergänzen?
Ich würde zumindest, ist jetzt nicht in der Netzentgeltdiskussion vorderrangig drin, aber weil es Herr Jahn auch schon angesprochen hat, dass die Netzanschlussprozesse so nicht funktionieren, wie es vielleicht, was Sie schon angesprochen haben, vielleicht, dass man unterschiedliche Anforderungen mit reinbringen kann. Das ist zumindest mein Gefühl, dass sich die Branche da einig ist. Und da spreche ich nicht nur von den Batteriespeicherentwicklern, sondern auch auf der Netzbetreiberseite, dass dieses System nicht mehr passt. Und da würden wir es auch sehr begrüßen, wenn man hier auch an dem Stellhebel arbeitet, weil da würden wir auch ein bisschen den Zeitdruck rausnehmen, weil aktuell geht auch da aus dem Grund, dass so viel am Netz angefragt wird, weil der Case gerade interessant ist und dieser Zeitdruck da ist, einfach der Stapel so hoch. Und wenn man an diesem Stapel auch schrauben könnte, vielleicht bei uns Entlastung, zumindest die auch bei den Projekten dann entsprechend die Nachweise liefern, dass man sagt, okay, vielleicht schaffe ich sogar meine Position in der Warteschleife zu verändern.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, dass auch Netzentgelte für Erzeuger im Gespräch sind, also für eigentlich erneuerbare, flexible Erzeuger, ja. Während die Batteriespeicher ja darauf hoffen können, dass sie eine eigene Kategorie kriegen. Wie sieht das bei den Erzeugern aus, Herr Jahn? Haben Sie da eine Idee, wie es werden könnte?
Naja, so richtig eine Idee habe ich jetzt selbst nur begrenzt und am Ende kommt es natürlich darauf an, was die Bundesnetzagentur denn an der Stelle machen wird. Ich würde mal vermuten, dass wir vielleicht auch eine Unterteilung bekommen für kleine Einspeiser, also sprich zum Beispiel PV-Dachanlagen, dass die, wenn eine Kostenbeteiligung denn auch dort erfolgen soll, die anders aussehen wird als zum Beispiel für ein Kraftwerk, eine Biogasanlage. Das heißt, dort kann man eher zeitlich-örtliche Entgelte verlangen, während das vielleicht bei den Kleinanlagen eher zu einem pauschalen Betrag je nach Einspeisespitzenkapazität erfolgen könnte. Aber wie gesagt, das sind Vermutungen an der Stelle und dann hängt natürlich auch daran oder ist davon ab, wie das übrige System justiert ist, also sprich, wie die Dynamik auf der Ausspeiseseite aussieht oder auch, ob ich auch dynamische Entgelte auch auf der Einspeiseseite habe und wie groß diese Komponente im Verhältnis zu anderen Fixkomponenten ist.
Ich meine, man könnte ja auch sagen, man berechnet auf den Kilowattstundenpreis so eine Art Kilometerpauschale. Je weiter ich den schicken muss, desto höher ist der Netzpreis, oder?
Entfernungsabhängige Netzentgelte, die wird es allerdings nicht geben. Da ist der Gesetzgeber, also der europäische als auch der nationale an der Stelle schon immer klar gewesen. Mit der Liberalisierung haben wir das eingeführt. Nein, das gibt es nicht. Das können wir über Großhandelsmärkte justieren, aber nicht über die Netzentgelte. Zudem natürlich auch schwierig, weil man natürlich die Elektronik nicht nachverfolgen kann, wie weit denn die am Ende des Tages unterwegs sind.
Aber ideal wäre es ja schon, wenn man sich innerhalb der Spannungsebene bei dem Verteilnetz optimiert, damit man sagt, okay, hier habe ich die Erzeuger, hier habe ich die Verbraucher, hier habe ich die Speicher alle auf einem Punkt, um sozusagen möglichst wenig Netzausbau zu verursachen.
Ja, das ist natürlich richtig. Je mehr Anschlüsse ich an einem Punkt habe, desto eher verändert sich dort dadurch natürlich auch die zur Verfügung stehende Kapazität. Oder beispielsweise, wenn ich einen Verknüpfungspunkt habe und da geht jemand raus, dann habe ich auf einmal wieder freie Kapazitäten, vielleicht auch andere Preise und Kosten, die sich dadurch ergeben. Das ist ein relativ interagierendes System und die Frage ist, wie kann man das regulatorisch in den Griff kriegen? Ich sagte, Marktpreise würden das einfacher machen, nichtsdestotrotz, wenn wir das über Netzentgelte steuern wollen, müssen wir uns überlegen, wie viel kurzfristige Dynamik da drin ist im Verhältnis zu den langfristigen planbaren Signalen. Das sind natürlich Abwägungsfragen, die die Bundesnetzagentur dort jetzt auch klären muss mit dem Verfahren.
Frau Hepp, Sie wollten noch was sagen zu der Frage, ob man sich im Verteilnetz optimieren kann.
Genau, das ist leider, würde ich sagen, ein bisschen zu vereinfacht, wenn das die Welt darstellen würde, wie man Flexibilität am effektivsten auch ins Netz bringt, weil vielleicht ein bisschen auszuholen, was wir auch in unsere Position mit reinbringen. Wir haben ja vor allem basierend auf unserer Sicht als Batteriespeicherbetreiber, das ist unser Geschäft, und den Gesprächen, die wir aktuell führen mit Netzbetreibern, um zu verstehen, wo liegt das Problem denn heute auch im Verteilnetz, dass ich da nicht optimal agieren kann und auch auf der Sicht, was kann denn ein Speicher alles? Wo ist er denn überall aktiv? Und haben das dann auf einen Vorschlag für ein Netzentgelt-Systematik, das nicht unbedingt gezielt für Batteriespeicher, aber auf Flexibilität im Effekt, wie kann ich die am besten zur Wirkung bringen, wo uns vor allem, ja, Netzdienlichkeit soll damit angereizt werden, aber wir sollten natürlich nicht die anderen Markt Optionen und wo ich als Speicherbetreiber noch aktiv sind, außer Augen verlieren, warum uns auch diese zeitliche Komponente wichtig ist. Warum soll ich denn eigentlich die Info am Vortag bekommen? Weil der Regelleistungsmarkt schließt um 8 Uhr. Wenn wir die Infos nicht davor bekommen, sind wir verhindert in unserer Teilnahme am Regelleistungsmarkt, der ja wiederum aber auch nochmal auch im Verteilnetz positive Effekte hat. Das heißt, wenn ich den Speicher rausnehme aus der Regelleistung, habe ich hier im Verteilnetz vielleicht wieder einen Nachteil und wir den Speicher natürlich auch möglichst im Intraday-Markt weiterhin optimieren wollen, weil da ja auch kurz vor Schließung der Handelsentscheidungen viele PV-Anlagen beispielsweise ihre Prognosen nochmal nachjustieren und auf einmal haben wir einen Delta im System, das dann wiederum woanders Kosten verursachen könnte, weil ich eine Engpass-Management-Maßnahme erzeuge. Das heißt, der Speicher sollte eigentlich weiterhin als ein Schweizer Taschenmesser agieren, dass ich auch die anderen Märkte bediene, warum diese zeitliche Komponente wichtig ist und warum ich sagen würde, ja, eine regionale Komponente ist wichtig, aber ausschließlich die Betrachtung des Verteilnetz ist schwierig. Das System ist da einfach ein bisschen zu komplex, auch wie die ganzen Märkte ineinander greifen und entsprechend für uns diese zeitliche Komponente wichtig und die regionale vor allem, damit wir endlich mal ein Signal bekommen, das nicht aggregiert und an einer Kupferplatte im marktlichen Sinne orientiert ist, sondern auch wirklich die Engpässe lokal widerspiegelt.
Ja, verstehe schon. Ich meine, auch diese Frage der Preise auf dem Gesamtmarkt ist natürlich unglaublich wichtig. Ja, da helfen die Batteriespeicher, die Preisspitzen zu kappen und die Preistäler sozusagen aufzufüllen, sodass sozusagen für alle ein etwas gleichmäßigerer Preis bei rauskommt. Wenn Sie mal überlegen, was sozusagen schlimmstenfalls bei diesem Agnes-Prozess rauskommen könnte. Also praktisch was würde denn sofort das Großspeichermodell zerstören und sagen, okay, da können wir wirklich keine Großspeicher mehr bauen?
Das ist auch eine gute Frage. Da werden unterschiedliche Aspekte vermutlich auch drin. Wenn ich jetzt zumindest, sage ich mal, unsere Positionierung nehme und sage, wir sprechen uns ja für ein dynamisches Netzentgelt aus, was ich in dem Fall fatal fände, wenn man dieses dynamische Netzentgelt statisch aufsetzt, dass ich ein statisches Signal dahinter lege, weil dann lösen wir nicht diese heutige Diskrepanz zwischen einem Marktpreis und was lokal benötigt ist. Das heißt, alles, was statisch ist, aus unserer Sicht schwierig. Also ein falsch umgesetztes dynamisches Netzentgelt, um da auf unsere Positionierung aufzugreifen. Es gibt ja auch andere Themen, die im Gespräch sind, wobei da ja die Lösungsvorschläge noch nicht so konkret sind, dass wir die 100% bewerten können. Gibt es ja auch unterschiedliche Kapazitätspreise, die im Raum sind. Die bewerten wir auch alle gerade von unserer Seite. Aber wenn ich zumindest auf ein dynamisches System denke, wenn dann ein statisches Signal kommt, wäre das für uns fatal und würde nicht Vorteile aus unserer Sicht herbeibringen.
Okay, wir hatten ja gelesen, auch im Monitoringbericht, wie wichtig der Zubau von Batteriespeichern ist. Und deswegen sollte er natürlich auch vorangehen. Und wenn da auch die Netzentgelte einen Anteil haben können, dann wäre es natürlich gut, um diese Ausbaudynamik weiter voranzutreiben.
Ja? Ja, auf jeden Fall. Speicher und dass diese Speicherkosten einfach so viel geringer sind als noch vor 3, 5 Jahren, das ist eine Riesenchance fürs System. Das heißt, das sollte weitergehen, das muss weitergehen, aber genauso wichtig ist es, dass es richtig integriert ist, dass einfach auch diese Vorteile beim Kunden am Ende ankommen können.
Batteriespeicher sind ein Teil der Lösung. Wir brauchen sie ja für ein erfolgreiches Gelingen der Energiewende. Das Problem ist, dass unsere heutigen Spielregeln uns nie erlauben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit Agnes können wir nur den Start machen, um die Rahmenbedingungen anzupassen, sodass auch Anreize gesetzt werden, die uns erlauben, ihre volle Wirkung auszuspielen.
Ja, wir hatten vorhin über diese 700 Milliarden gesprochen. Was denken Sie, wie sehr könnte man vielleicht diese Ausbaukosten senken, wenn man eine clevere Netzentgeltsystematik findet und den Speicherausbau vorantreiben kann dadurch?
Ja, wenn wir von diesen 700 Milliarden ausgehen, würde ich sagen, es besteht eine Chance, dass wir das bestimmt um 100 Milliarden auch günstiger hinkriegen können, wenn wir denn entsprechend ganz vieles richtig machen. Das heißt, für oder entlang der Kosten wirklich die Nutzung bepreisen und die Chancen nutzen, die uns die Technologien bieten.
Okay, wunderbar. Das wäre ja schon mal eine sehr ordentliche Summe und das wäre natürlich total wünschenswert. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Das waren Christina Hepp, Director of Strategy bei Green Flexibility und Andreas Jahn vom Regulatory Assistance Project. Wenn Sie sich generell für Großspeicher interessieren und hier auch Produkte anbieten oder suchen, dann kann ich Ihnen unsere Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher empfehlen. Schauen Sie dafür unter www.pv-magazine.de. Ich werde diese Marktübersicht übrigens auch für die Februarausgabe aktualisieren. Also wenn Sie da noch nicht drin sind oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich gerne direkt. PV Magazine hat auch eine Webseite, die sich nur den Batteriespeichern widmet. Schauen Sie dafür gerne unter ess-news.com. Ausführliche Infos finden Sie natürlich auch in unserem Magazin, das vierteljährlich erscheint. Wenn Sie ein Abo abschließen oder ein Einzelheft bestellen möchten, können Sie das gern über unseren Shop tun. Als Podcast-Hörer, weil Sie bis zum Schluss dran geblieben sind, erhalten Sie 10% Rabatt mit dem Code PODCAST10. Falls Sie die Podcast-Redaktion anschreiben möchten, lautet unsere E-Mail-Adresse podcast@pv-magazine.com. Wir freuen uns, wenn Sie uns liken oder abonnieren. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Dann sprechen wir über das Buch Das deutsche Sonnenmärchen, die Erfolgsgeschichte, die Sie mitgeschrieben haben, mit dem Autor Karl-Heinz Remmers. Bis dahin, auf Wiederhören!